Das war in Australien. Da hat man sich sehr alte Menschen genommen, also 85 plus, und ist mit denen ins Fitnesscenter gegangen und hat angefangen, mit denen Gewichte zu heben. Also wer nicht immer wieder von vorne anfangen möchte, der darf einfach nicht aufhören. Das
Richtig.
wäre wirklich das Geheimnis, ja, dass man dran bleibt, dass man möglichst eine tägliche Routine hat. Und der Grund, warum ich als Unfallchirurg heute da sitze, liegt ja daran, weil ich vor 10 Jahren mehr oder weniger arbeitsunfähig war. Vor lauter Schmerzen und Beschwerden.
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt viele Gründe für eine Revitalisierung, Prävention oder Rehabilitation. Unser Körper gibt uns meist, wenn auch nur in Schüben, kleine bis große Signale. Wir müssen nur wissen, sie zu verstehen. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast des Alpha Tauern Health Resort. Daniela und Bernhard Sebastian Lürze suchen Antworten auf die Fragen: Was macht ein gesundes Leben aus? Oder was kann ich dafür tun, möglichst lange fit zu bleiben? Und vielleicht lässt sich mit diesem Wissen sogar ein längeres Leben führen.
Wie hätten Sie es denn gerne? Operativ oder konservativ? Schmerzen entstehen häufig durch hohe Muskel- und Faszienspannung, die zu weiteren Problemen führen kann. Eine Behandlung mit der Liebschonpracht-Schmerztherapie reicht oftmals aus, um festzustellen, ob sie richtig sind. Das sind sie, wenn sie danach schmerzfrei sind oder die Schmerzen spürbar nachgelassen haben. Es gibt jedoch Diagnosen, da führt eine Operation kein Weg vorbei. Zum Beispiel bei einem eingeklemmten Meniskus. Bei vielen Indikationen lohnt es sich allerdings, vor einer Operation alle konservativen Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Operation sollte immer der letzte Schritt sein. Sie fragen sich jetzt bestimmt, was nun? Wir sprechen heute mit Dr. Egbert Ritter und suchen nach Antworten auf diese zahlreichen Fragen. Herzlich willkommen in unserer aktuellen Folge. Vielen Dank für die Zeit, dass du die nimmst. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen. Du bist ja in der Wintersaison ganz in der Nähe bei uns und wer Oberdauern kennt, weiß ja, dass wir prädestinierter Wintersportort sind und dass dann natürlich die Verletzungsmuster auch dementsprechend sind. Da werden wir vielleicht im Gespräch noch darauf hinkommen. Vorab würde uns interessieren, wie denn für dich ein freies, entspanntes Wochenende oder ein freier, entspannter Tag aus, wo du da deine Energie holst.
Also wenn ich wirklich einen freien Tag habe, dann beginnt das meistens damit, dass ich ein bisschen länger schlafe und dass ich mir dann Zeit nehme zu dehnen. Also am Wochenende dehne ich meistens eine Stunde und schaue, dass ich meine Bewegungswinkel, also meine Gelenkigkeit erhalte. Wir werden später noch drauf kommen, das ist ein wesentlicher Teil. Dann Zeit nehmen fürs Kochen. Also ich liebe Salat. Das ist so für mich, als wenn ich auf eine einsame Insel müsste und ich dürfte nur eine Mahlzeit mitnehmen, es wäre Salat. Also in
Okay.
allen Variationen mit Beeren und Quinoa und allem drum und dran. Und dann mache ich Sport. Dann schaue, dass ich mich bewegen kann, dass ich entweder Radl fahre oder ich bin zwischen über 60, aber ich fahre noch mit Begeisterung Skateboard. Und wenn ich die Möglichkeit habe, fahre ich zum Pumptrack oder ins Skaterpark oder fahre mit dem Fahrrad. Und wenn es vom Wind her passt, ich bin mit begeisterter Kitesurfer und Wingfoiler, dann schaue ich, dass ich aufs Wasser komme. Das ist meine große Begeisterung und Leidenschaft.
Schön. Vor allem sehr variantenreich.
Ja, also Skateboard und
Wow.
Wingfoilen und
Toll.
Radfahren. Es
Es ist alles so ein bisschen miteinander verwandt, nicht? In Obertauern war ich öfter Snowkiten.
ja.
Ja, war ja früher, wie der Anton Ulli noch die Schule oben hatte.
Stimmt.
Also.
Ja, bei dem Thema, ich habe vor 1,5 Jahren zum Wingfoilen angefangen, aber ich bin eiskalter Anfänger. Also ich bin noch mehr im Wasser wie an Bord.
Aber es ist eine irrsinnig schöne Sportart. Und sie ist
Absolut.
im Vergleich zum Kitesurfen auch wesentlich sicherer, weil ich natürlich mit dem Wing immer meine Badeinsel am Handgelenk habe. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann ich mich auf den Wing drauflegen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also das Umstehen und leicht losfahren ist alles okay, aber dass man dann einmal, dass man sofort, dass das Brett aus dem Wasser kommt, boah, also auf den Moment ich will noch hin.
Aber wenn du mal anfängst zu fliegen, dann ist es um dich geschehen, dann willst du nichts anderes mehr machen, wirklich. Das ist
irrsinnig wahrscheinlich, cool. Gell? Ja.
Ich bleib dran.
Ja.
Du hast noch vorher was ganz Interessantes gesagt, das Dehnen. Das hört sich immer so einfach an und alles, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein absoluter Dehnungsmuffel und gehe mehrmals die Woche ins Gym und meistens, wenn es dann Beintraining, wenn Leg Day an der Tagesordnung ist, dann können wir am nächsten Tag nicht mehr bewegen oder die 2-3 Tage drauf, weil ich, also das Dehnen ist so unglaublich wichtig und ich weiß es auch, aber es wird so wenig Beachtung geschenkt. Ärgert ihr mich jetzt mal wieder. Es ist furchtbar. Aber vielleicht starten wir mal direkt zum Thema, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen können. Grundsätzlich aus deiner Sicht, was bedeutet schmerzfrei leben im Sinne von körperlich, mental und emotional?
Schmerzfrei leben heißt, dass wir versuchen, für den Körper Bedingungen zu schaffen, wo er sich selber heilen kann. Wenn ich Schmerzen habe, bin ich in meiner geistigen Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Ich bin natürlich extrem in meiner körperlichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Und die meisten Menschen werden mit der Zeit grantig, wenn sie immer Schmerzen haben. Sie werden kurz angebunden und das Familienleben oder das Leben auch mit den Kindern und so weiter, das ja auch sehr fordernd ist, wird total schwierig. Und im Endeffekt sage ich, wenn man sich so die Seele vorstellt wie so eine schöne CD ohne Kratzer, dann macht einen der Schmerz im Endeffekt auf diese schöne, glatte Oberfläche Kratzer hinein. Und im Endeffekt zerstört der Schmerz die Persönlichkeit. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir daran arbeiten, also dass wir ganz konkret daran arbeiten, schmerzfrei bleiben zu können. Und wir haben es zum allergrößten Teil selber in der Hand, dass wir schmerzfrei bleiben.
Was sind Schmerzen? Ist das durch einen Unfall Schmerzen oder haben die Schmerzen, weil sie oft hat man, weiß ich nicht, Phantomschmerzen, oder? Man bildet sich ja das dann ein und dann wird das immer schlimmer und dann, ich habe so Rückenweh und jetzt kann ich das nicht mehr machen. Oft ist ja wirklich, liegt es ja auch daran, dass man sich dann einfach wahrscheinlich bewegt oder so, dass man so leichte Schmerzen wegkriegt, die was man ständig hat.
Ja, es ist so, wir müssen vielleicht zu dem Punkt mal hingehen, woher kommen die Schmerzen? Ja. Und natürlich gibt es Unfälle. Ja, es gibt, man prellt sich oder man bricht sich den Knochen oder man hat unter Umständen einen Bandscheibenvorfall, der auf den Nerv draufdrückt und so weiter. Diese Sachen sind selten. Und dann gibt es Entzündungsschmerzen. Das ist, wenn irgendwo die Rötung, Schwellung, Überwärmung, so der klassische Entzündungsschmerz, der auch relativ gut auf Schmerzmittel anspricht. Dann gibt es noch einige seltene Schmerzarten wie Tumorschmerzen und so weiter. Und dann gibt es diese eine große Gruppe von Schmerz. Und dieser Schmerz entsteht vorwiegend über Muskel- und Faszienspannung. Und dieser Schmerz, der durch Muskel- und Faszienspannung entsteht, der macht ca. 85% aller Schmerzen aus.
So viel. Boah, das ist
hoch. Und die Ursache, diesen Schmerz, der durch Muskel- und Faszienspannung entsteht, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, ist die eingeschränkte Beweglichkeit. Ist das fehlende Dehnen, ja, dass wir an Beweglichkeit verlieren. Weil wir wissen aus der Forschung, wir verlieren so jedes Jahr ca. 0,7% an Beweglichkeit. Ab dem 5. Lebensjahr. Das beginnt schon so zeitig. Das heißt, es sind aber in 10 Jahren 7%. Zum Beispiel der 5-Jährige, der kommt ja schon mit der Großzehe nicht mehr zum Mund. Das ist das, was der Säugling am Wickeltisch noch problemlos kann. Das heißt, auch in dem Alter fängt man an, sukzessive einzusteifen. Und dieses Einsteifen, diese fehlende Beweglichkeit ist im Endeffekt, was zu den Schmerzen führt. Das ist im Endeffekt das, was auch die Arthrose ausmacht. Im Endeffekt ist die Arthrose zum größten Teil hausgemacht, weil ich durch zu wenig Beweglichkeit meine Gelenke beschädige. Und wir wissen auch aus schon sehr alter Forschung, das ist schon über 30 Jahre her, ist den Forschern in Neuseeland aufgefallen, Schimpansen in freier Wildbahn haben im Normalfall keine Arthrose. Wir schon, was machen denn die Schimpansen anders? Genetisch unterscheiden wir uns hier nur durch 2%. Und dann hat man die fotografiert, gefilmt, vermessen und so weiter und herausgekommen ist, der Schimpanse verwendet in seinem Arbeitsalltag 100% aller möglichen Gelenkswinkel. Und wir circa 15, 20, 30, je nach Job. Und damals ist schon, hat man Arthrose schon definiert als ein Missverhältnis zwischen einer ererbten Kapazität, also das, was ich könnte, und dem, was ich wirklich verwende. Und das beste Beispiel, wie es sein könnte, tragen wir mit uns herum, das ist der Ellbogen, weil der Ellbogen ist das einzige Gelenk, was ich in unserem modernen Arbeitsalltag frei bewegen können muss. Das heißt, wenn ich mich abstütze oder wenn ich esse zum Beispiel, muss ich den Ellbogen ganz beugen. Also beim Abstützen muss ich ihn ganz strecken. Wenn ich esse oder Haare mache oder Zähne putze, muss ich ganz beugen. Und Arthrose am Ellbogengelenk ist faktisch unbekannt. Jeder 95-Jährige kann den Ellbogen noch frei bewegen. Und diese freie Beweglichkeit führt dazu, dass das Gelenk nicht verschleißt.
Das heißt, natürlich wäre es von Anfang an, also die Message ist schon ganz klar, die dahinter steckt. Ja. Beweglichkeit, Dehnen und aber so weiter. Das ist auch, absolut richtig.
Wenn zum Beispiel Yoga, ich mag total gern Yoga. Habe aber nur im Sommer Zeit. Ich hätte im Winter auch Zeit, aber das, man redet sich ja das ein, dass man da keine Zeit hat. Fertig. Und dann merke ich so im Frühjahr, wenn man dann wieder startet, gell, man fängt immer wieder von vorne an. Und Übungen, die was dann im Sommer leicht gehen oder dann leichter werden, gell, die sind im Frühjahr unmöglich. Die schmerzen, man verkrampft immer von
vorne. Dazu muss ich dir was sagen, weil du gesagt hast, du fängst immer wieder von vorne an. Also wer nicht immer wieder von vorne anfangen möchte, der darf einfach nicht aufhören.
Ja.
Das wäre wirklich das Geheimnis, ja, dass man dran bleibt, dass man möglichst eine tägliche Routine hat. Also ich schaffe auch nicht jeden Tag alle meine Dehnungsübungen. Ja, aber es gibt so ein paar ganz wichtige Grundübungen, die mache ich einfach jeden Tag. Und der Grund, warum ich als Unfallchirurg heute da sitze und warum ich in Eugendorf unser Forschungszentrum habe und so weiter, liegt ja daran, weil ich vor 10 Jahren mehr oder weniger arbeitsunfähig war, vor lauter Schmerzen und Beschwerden. Also ich habe zum Beispiel eine Dysplasie-Hüfte, das ist so in meiner Generation war das noch häufig, also wo die Hüfte nicht ganz überdacht ist. Das hat man damals durch den Ultraschall nicht so gut gesehen. Und ich hatte seit meinem 18. Lebensjahr Hüftschmerzen. Immer wenn ich mehr gemacht habe, hatte ich Hüftschmerzen. Und dann mit 50 habe ich angefangen zu dehnen und jetzt ist weg. Damals hatte ich auch einen doppelten Bandscheibenvorfall, ein hinniges Sprunggelenk, ein Hallux, 2 hinnige Knie, Kalkbrüche und so weiter. Also ich war mit 50 wesentlich schlechter beieinander, als ich es jetzt bin. Jetzt dehne ich regelmäßig, jetzt mache ich regelmäßig und ich habe so ein bisschen vom Altersgefühl eine Zeitlosigkeit erreicht, weil ich kann alles machen. Ja. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, alt zu werden oder älter zu werden, weil einfach alles geht. Ja, ich mache mittlerweile meine 10 Klimmzüge, meine 45 Liegestütz, meine Kniebeugen und so weiter. Und natürlich ist das Überwindung. Das ist, jeder von uns muss sich immer stupfen, dass er in die Gänge kommt. Aber im Endeffekt kriegst du so viel dadurch zurück, weil du eben die Muskulatur ansprichst und wir werden vielleicht noch drauf kommen, wenn du die Muskulatur ansprichst und forderst, dann setzt du Muskelhormone frei und die brauchen wir.
Im Prinzip ist jetzt aber auch die positive Message an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber spät als nie. Also es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Kann man das schon so
mal? Ja, absolut. Gestern bin ich über eine ganz interessante Studie gestolpert. Das war in Australien. Da hat man sich sehr alte Menschen genommen, also 85 plus, und ist mit denen ins Fitnesscenter gegangen und hat angefangen, mit denen Gewichte zu heben. Und war unglaublich, was sich da getan hat. Also auch im hohen und sehr hohen Alter kann man durch Training, auch durch Dehnen, kann man noch viel erreichen. Also mein ältester Patient war 94 und also da haben wir noch einiges weitergebracht, da haben wir noch einiges bewegt.
Ist es oftmals einfach, also ich glaube, man schenkt dem teilweise zu wenig Beachtung, wenn man jünger ist. Also in den 20er und 30er, wo vielleicht das berufliche Karriere machen und die Familie wichtiger ist als der eigene Körper. Also das fällt uns doch ein paar Mal auf, dass jüngere Menschen schlechter beieinander sind. Und dann geht man auf ein Gipfelkreuz und trifft dort 80, 85-Jährige, die am Gipfel oben stehen, Foto machen und richtig fit sind. Also das ist schon
du warst nein, deine 20er, ja, nicht so fit wie so. Jetzt.
Also. Ja, danke für die Blumen. Aber es ist richtig, ja. Es stimmt, ja.
Es stimmt.
Ja, aber wenn er sagt, er macht Leg Day, dann weiß ich, dass er regelmäßig was tut.
Ja, aber auch das, also ich weiß jedes Mal, wenn ich Deathlifts mache oder irgendwas, dann weiß ich muss dehnen, weil sonst wird das eine Katastrophe. Wenn ich fertig bin, habe ich keine Zeit mehr dafür, weil dann will ich heim und einen Hunger und zwei Tage später, spätestens, wenn ich in der Früh auf die Toilette muss, weiß ich, was, das war wieder ein Fehler, weil ich komme fast ohne Hilfe nicht mehr hinsetzen. Und boah, das ist furchtbar. Also das ist, aber ja, das wiederholt sich so oft und ich weiß es ja auch noch.
Ja. Weißt du, es ist so in einem, also wenn man älter wird und also wir beschäftigen uns sehr viel mit Forschung zu dem Thema, es ist halt so, dass gedehnte Menschen werden deutlich älter und du kannst, wenn du in Dehnung investierst, circa 15 bis 20 Jahre lukrieren. Das ist unglaublich. Also wie ich diese Studien zum ersten Mal gelesen habe, also ich konnte es fast nicht glauben, aber du kannst wirklich 15 bis 20 Jahre lukrieren, indem du schaust, dass du beweglich bleibst. Und da geht es vor allen Dingen ganz wichtig um die Dehnung in der Hüfte. Wir kennen ja ältere Leute, wenn die anfangen, in der Hüfte zu knicken. Das heißt, sie gehen so von übergebeugt. Und dann korrigieren sie diesen Knick in der Hüfte übers Hohlkreuz, dann kriegen sie Kreuzschmerzen. Sie fangen an, die Kniegelenke zu beugen. Sie können dann die Kniegelenke nicht mehr strecken. Dann sind die Sprunggelenke leicht gebeugt. Das führt dazu, dass sie dann die Sprunggelenke beim Gehen mehr heben müssen. Es wird schwierig, deswegen stolpern alte Leute gerne über die Teppichkante. Und das geht ja noch weiter. Dann kommen die Schultern vor. Jetzt ist das Herz ist ein Muskel. Das Herz zieht sich zusammen, aber fürs Entfalten braucht es Platz. Das heißt, wenn die Schultern vorkommen, dann presse ich Herz und Lunge zusammen. Das heißt, das ist wie wenn ich beim Auto den Hubraum reduziere. Und wenn du so einen Menschen, der so von übergebeugt geht und die Schultern vorhängen lässt, du dem sagst, renn einmal, der kann das nicht mehr, ja, weil er einfach die Herzleistung nicht mehr hat und der Verlust der Herz-Lungen-Leistung im Alter ist zu einem großen Teil hausgemacht. Das heißt, wenn ich darauf achte, dass ich aufrecht bleibe, dass ich diesen Knick in der Hüfte nicht kriege, dass ich die Schultern hinten habe, dass ich keinen Geiernacken bekomme, dann habe ich im Alter eine wesentlich höhere Herz-Lungen-Leistung und die Muskulatur im Halsbereich ist ja Atemhilfsmuskulatur. Das heißt, diese Muskulatur im Hals zieht mir den Brustkorb hoch unter körperlicher Belastung. Wenn ich jetzt aber einen Rundrücken und einen Geiernacken habe, dann fällt mir diese Muskulatur flach, ja, weil dann kann ich die nicht mehr ansteuern. Und so gesehen kann man extrem viel machen für die Gesamtfitness allein dadurch, dass ich schaue, dass ich die Beweglichkeit in allen Gelenken habe.
Ja, Wahnsinn. Also allein diese Beispiele sind Grund genug, denen und zu beginnen, weil alt werden macht ja wirklich nur Sinn, wenn man gesund alt wird. Also ein langes Leben hat nur möglichst gesund einen Sinn, weil sonst hat man keine Lebensqualität.
Ja, absolut.
Werbung. Unsere alpine Lage auf 1700 Metern erfüllt ideale Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit, die Stärkung der psychischen und physischen Vitalität sowie die Genesung im Sinne der Präventivmedizin. In Zusammenarbeit mit Expertinnen entwickeln wir seit nunmehr 10 Jahren unser Gesundheitskonzept, welches den Wert der Umgebung und die Wirkung der Natur in ihre Vorbeugungs- und Heilmaßnahmen einbeziehen. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich die Lage positiv auf den Körper aus und eine ganzheitliche Regeneration stellt sich ein. Stille als neuer Luxus. Bei uns im Alpha Tauern Health Resort in Österreich. Werbung Ende.
Wie fängt man jetzt an zum Dehnen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Wo geht er hin? Wo rufe ich an? Oder gibt's eine App, wo ich Schritt für Schritt das lerne?
Wenn vielleicht gibt's einfache Beispiele.
Oder einfache Beispiele, wo ich nur mal starten kann, wo ich sage, das kann ich in meinem täglichen Leben jetzt mal einbauen, ohne dass das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch
nimmt. Man muss nämlich, ich muss nochmal auch sagen, es gibt nämlich viele, die sagen, ich kann nicht immer jede Woche ins Fitnessstudio gehen. Das sind alleinerziehende Elternteile, die berufstätig sind, wo jetzt gerade im Leben, natürlich, also es sollte oberste Prämisse sein, weil der Körper, den wir haben, ist der einzige Wohnraum, den wir haben. Ja, Wohnung kann ich öfters wechseln, den Wohnraum soll ich schützen, weil das ist, den kann ich nicht wechseln. Darum ist es auch oft so widersprüchlich, dass man auf sich nicht Acht gibt. Ja, wir hören es eben immer wieder, ja, ich muss in der Früh aufstehen, die Kinder schulfertig machen, am Weg in die Schule, ich muss arbeiten gehen, wann soll ich das machen? Deshalb wäre es ja oft ganz gut, so Hilfsmittel zu haben für die Mittagspause oder am Abend oder sonst irgendwo.
Oder was ich am Arbeitsplatz einbauen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bürojob habe, was ich da kurz einbauen kann, wenn ich Nackenweh bekomme, weil ich die ganze Zeit am Computer sitze und verkrampfe.
Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Also das, was jeder in der Früh machen kann, ist, dass er sich kurz einmal auf seine Fersen setzt. Also in den Fersensitz hineingehen. Und wenn ich das jeden Tag mache und da reichen im Endeffekt 30 Sekunden, ja, dass ich einfach kurz in den Fersensitz gehe. Weil da dehne ich schon einmal die Kniegelenke und da dehne ich auch die Sprunggelenke, also wenn ich die Füße dann flach auflege, dehne ich die Sprunggelenke, wenn ich die Zehen aufstelle, also wenn ich die Füße aufstelle, dann dehne ich die Zehen. Das ist schon mal, das kann ich auch, wenn ich Kinder habe und wenn ich mich zu den Kindern am Boden setze, dann setze ich mich einfach in den Fersensitz. Manche sagen dann, das tut weh, sage ich, ja, perfekt, dann ist es notwendig.
Ja.
Ganz wichtig ist, und das sage ich auch meinen Patienten, also wir sagen unseren Patienten immer, wir haben so drei Regeln. Die Regel Nummer eins ist, du kannst nichts kaputt machen.
Ja.
Weil der Schmerz schnellt hinauf, also bevor man was kaputt macht, schnellt der Schmerz hoch hinauf. Das zweite ist, wenn es weh tut, machst du es richtig. Also du musst in den Schmerz hinein. No pain, no gain, sagt der Sportler. Ja. Oder keine Entwicklung ohne Schmerz. Und die zweite Übung, die ganz einfach ist und sich im Alltag integrieren lässt, hinhocken. Also das ist ja die ehemalige Arbeits- und Ruheposition, nämlich zu hocken, wenn die Urvölker machen das noch immer so, die hocken ums Feuer herum, weil wenn ich mich hinhocke, dann dehne ich die Sprunggelenke, die Kniegelenke, die Hüften und den Rücken. Das heißt, ich gehe für ein paar Sekunden in den Fersensitz, ich hocke mich hin. Und wenn ich stehe, dann schaue ich immer wieder, dass ich mit den Fingerspitzen zum Boden komme. Und für die obere Extremität oder für die Schultern gibt es einen einfachen Trick. Gerade wenn man Kinder zu Hause hat, ist eh gut, dann befestige ich mir irgendwo in der Wohnung eine Stange und dort hänge ich mich einfach aus. Da kann ich die Füße ruhig am Boden lassen. Das heißt, wenn ich durchgehe, hänge ich mich immer kurz dran. Und man kann durch diese einfache Übung, dass man sich einfach immer wieder mal kurz an die Stange dranhängt, kann man ca. 80% aller Schulterprobleme hintanhalten. Durch diese ganz einfache Übung. Und mit der Schulter hängt der Nacken zusammen. Also auch damit habe ich irrsinnig viel bewirkt. Und das sind Dinge, die kann ich im Alltag einflechten, ohne dass ich mich extra hinstellen muss und was tun muss. Ja, wenn ich in der Früh die Kaffeemaschine anstelle, dann hänge ich mich mal an die Stange. So fängt der Tag mal an. Ja, dann bin ich schon mal 20 Sekunden gehängt und habe die Schultern aufgedehnt. Und wenn ich irgendwas vom Boden aufhebe und so weiter, dann mache ich das ganz gezielt, dass ich mich hinunterbücke. Das ist eine der ältesten Studien zu dem Thema, die gezeigt hat, dass Leute, die mit den Fingerspitzen zum Boden kommen, deutlich älter werden, als die, die es nicht mehr können. Also man hat viele Möglichkeiten, was im Alltag dazu zu machen.
Stimmt. Und das sind leichte Sachen.
Genau, und das muss man immer so in die Abläufe einbauen, dass es zur Routine wird, ne? Dass es sich automatisiert und dann. Jetzt haben wir ja schon einige Themen durch, aber es ist ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen so zur Volkskrankheit zurück, durchs lange Sitzen oder Autofahren, Bürojob oder zu viel Stehen, in der Küche zum Beispiel, wie es bei uns oft ist, da steht man nur und geht und hebt schwer. Warum akzeptieren so viele Menschen Schmerzen als einen normalen Teil des Lebens? Man hört es immer wieder, wir haben einfach mit sehr vielen Leuten zu tun, die sagen, ah, ich habe schon seit ewigen Zeiten immer Rückenweh oder das tut weh und das tut weh. Und uns kommt so vor, dass es manche einfach akzeptieren.
Ich gehe zum Arzt und hole mir eine Spritze.
Oder das, wenn es schlimm wird.
Ja, ich meine, das mit Arzt und Spritze, das ist halt, ich meine, man muss sich einfach dessen bewusst sein. Unsere klassische Medizin, und ich bin ja auch ein klassischer Mediziner, also wenn ich in der Notfallambulanz bin, beim Aufmesser in Radstadt zum Beispiel, dann geht dort keiner ohne Schmerzmittel raus. Und das ist ja auch gut so, dass wir die Sachen haben. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass grundsätzlich die klassische Medizin dazu neigt, die Symptome zu behandeln und nicht nach der Ursache sucht. Weil im Endeffekt müsste ja, wenn ein Patient zum Beispiel kommt und einen hohen Blutdruck hat, dann müsste sich der Arzt eigentlich mit ihm zusammensetzen und sagen, schau, was können wir machen? Machst du genügend Sport? Isst du zu salzig? Machst du genügend Bewegung? Und so weiter und so fort. Ja? Das hat aber bei uns in der klassischen Medizin nicht mehr so viel Zeit. Das ist das eine. Und viele Patienten wollen das auch gar nicht. Viele Patienten wollen eine einfache Lösung. Und da sind sie auch bereit, das eine oder andere zu akzeptieren. Und man kann so pointiert sagen, es gibt einen behandelnden Arzt und einen heilenden Arzt. Der behandelnde Arzt sagt das, was du schlucken sollst, und der heilende Arzt sagt dir das, was du tun musst. Aber wenn wir zum Beispiel in der Technik so arbeiten würden, wie wir in der Medizin arbeiten, dann würden wir den Techniker wahrscheinlich rausschmeißen, weil nehmen wir an, ein Techniker wird zu einer Maschine gerufen, weil die Maschine klappert. Und um diese Maschine arbeiten mehrere Leute. Und jetzt verteilt der Techniker einfach an alle Leute, die mit der Maschine arbeiten, Kopfhörer, dass sie das Klappern nicht mehr hören. Aber so arbeiten wir in der klassischen Medizin. Das heißt, wir haben ein Symptom und wir dämpfen mit Medikamenten das Symptom ab. Einen zu hohen Zucker, einen zu hohen Blutdruck, zu hohe Blutfettwerte und so weiter. Und wir gehen sozusagen gar nicht an die Basis heran. Aber wenn ich an die Ursache oder an die Basis herangehe, dann muss ich aus meiner Komfortzone raus, dann muss ich was ändern. Das heißt, ich meine, der Grund, warum es mich zum Arzt treibt, ist ja, weil das Leben, so wie ich es gelebt habe, nicht optimal ist. Und es gibt ja den alten Arzt Hippokrates, der hat 400 vor Christus schon gesagt, wenn ein Patient zu dir kommt, dann frage ihn mal, ob er bereit ist, seinen Lebenswandel, der ihn ja zu dir geführt hat, zu ändern. Und sonst lass es. Also der hatte ja auch damals viele reiche, wohlhabende Klienten, die halt Sklaven hatten, die nicht mehr viel getan haben. Und also dieses Problem, die wollten damals auch nichts ändern. Ja, die wollten weiter ihre Orgien feiern und so weiter und ihre Gaudi haben. Ja. Und dieses Problem ist schon uralt. Und der hat viele kluge Dinge gesagt, wie zum Beispiel, die meisten Erkrankungen heilt man durch eine Kombination von der richtigen Ernährung und der richtigen Bewegung. Ja.
Es ist halt auch noch aktuell. Ja.
So aktuell wie nie zuvor. Und das heißt, der Grund, warum die Leute bereit sind, das zu akzeptieren, ist, weil sie jetzt auf gut österreichisch den Arsch hochkriegen müssten und was tun müssten. Aber das ist Schmerz. Ja, also meinen Lebenswandel zu verändern, vielleicht eine halbe Stunde früher aufzustehen, zu dienen, mehr Sport zu machen und so weiter, das verlangt Disziplin. Ja. Und im Endeffekt ist ja das Geheimnis von Altwerden, ist eine Frage der Disziplin. Das Wort ist halt ein bisschen verstaubt und die meisten wollen es nicht hören. Ich meine, ich habe 4 Kinder, also wenn ich sage, komm, was mehr denen, dann winken sie freundlich ab. Aber wenn sie kommen zu mir zur Behandlung, wenn es zwickt, ja, wenn Schmerzen da sind, dann drücke ich in die Schmerzpunkte, dann mache ich sie wieder mal schmerzfrei. Ja, ich weiß eh denen und so weiter. Aber das war's. Und das ist halt dieses wahnsinnig Schwierige. Und deswegen ist man so bereit, das zu akzeptieren. Weil ich was ändern müsste. Weil ich außerhalb meiner Komfortzone mich bewegen müsste.
Aber oftmals sind sie auch nur eine Ansammlung des Ganzen. Also ich muss ja nicht gleich der komplett perfekte Mensch werden. Ich kann ja mal anfangen, dass ich einen Teil der Ernährung umstelle, dass ich ein bisschen mehr Bewegung mache und öfters halt nicht den Lift nehme, sondern das Treppenhaus, oder dass ich ein bisschen früher schlafen gehe. Und dann passt mit Ernährung, Bewegung, Regeneration schon mal ein bisschen was zusammen, wo ein Zusammenspiel besser wird. Und ich bin der Meinung, wenn man dann sieht, dass es besser wird, die Veränderung, dann ist man auch bereit, mehr zu geben. Also ich bin das lebende Beispiel dafür. Meine Schwester hat schon recht. Ich
bin jetzt Ende 30, wie man sagt, und bin wesentlich fitter wie vor 15, 20 Jahren. Und dann kommt aber, das geht ganz von alleine, weil dann, aha, das wird besser, man schläft besser, man ist besser drauf und leistungsstärker, und dann wird alles immer mehr. Also der Start ist aber immer das Schwierige. Also den Schweinehund zu überwinden ist wirklich schwer. Das möchte ich gar nicht aussagen.
Also wie ich den ersten Vortrag zum Thema Ernährung gehört habe, der war damals von der Petra Bracht, die Ernährungsmedizinerin ist, habe ich gesagt, ich halte die Frau nicht aus. Ja. Also ich habe gesagt, bitte tragt die Frau hinaus. Ja. Weil ich komme so aus der Ecke Gordon Bleu und Kaffee Latte. Ja. Und so im Lauf der Jahre, wir haben uns dann ja viel damit beschäftigt, mit dem Thema, und haben auch viel geforscht, musste ich einfach sagen, also sie hat wirklich recht in den Punkten, die sie vertritt. Und ich meine, ich bin nicht vegan, aber ich bin mittlerweile vegetarisch. Und es hat viele ganz pragmatische und aber auch ethische Ursachen. Aber ich meine, man muss sich einfach vor Augen halten. Ja, es sterben jedes Jahr tausende Menschen an einer Vergiftung von tierischen Lebensmitteln, Fleisch, Fisch und so weiter. Aber was ist bekannt über die akute Brokkoli-Vergiftung? Gibt's eigentlich nicht, ja. Also, und wir nehmen einfach über 90% aller Giftstoffe durch tierische Produkte auf. Also ich sage zu meinen Patienten, wenn sie gerne Fleisch essen, dann essen sie das Fleisch. Ja, ist überhaupt kein Problem. Aber dann machen wir es so wie unsere Großeltern, einmal die Woche eine Fleischmahlzeit und dann einfach gute Qualität. Also ganz wichtig, glaube ich, ist einfach Fleisch weniger, als es in der österreichischen Küche Platz findet. Ja. Das ist auf jeden Fall vernünftig.
Und ich finde, man muss einmal mit irgendwas anfangen, weil ich war am Anfang unglaublich überfordert mit, ich habe mir das angehört, gelesen, Ernährung passt, und dann bin ich im Supermarkt gestanden und dachte, so, und jetzt, wo starte ich da jetzt? Das war, man muss mal in kleinen Schritten anfangen, aber das wird, das muss man auch sagen.
So wie es überall ist, mit kleinen Schritten.
Genau. Du vorher schon die Therapie angesprochen.
Ja.
In meinem Umkreis, ich kenne viele Leute, die haben schon Therapien gemacht, begonnen und dann wieder aufgehört und dann wieder was Neues angefangen und mit Eigenblutspritzen und alles Mögliche, was ich schon gehört habe. Aber es scheitert irgendwie, an welchen Gründen. Du praktizierst noch Liebsch und Pracht. Was macht da den großen Unterschied? Oder gibt's da einen großen Unterschied? Was ist da anders?
Naja, der große Unterschied ist, dass wir bei diesen Schmerzen und bei diesen Problemen versuchen, an die Ursache zurückzugehen. Und die Ursache ist im Endeffekt die zu hohe Muskel- und Faszienspannung. Und wir setzen diese zu hohe Muskel- und Faszienspannung herunter. Und das ist auch ein wahnsinnig wichtiges Diagnostikum. Weil es ist ja oft so, ein Patient hat Rückenschmerzen, dann geht er zum praktischen Arzt, der schickt ihn dann zum MRT, und im MRT kommt raus, weiß ich, der zum Beispiel Bandscheibenvorwölbung oder was auch immer. Oder durchaus auch ein Bandscheibenvorfall oder einen Gleitwirbel. Und wenn er jetzt einen engagierten Neurochirurgen hat, der empfiehlt ihm dann die Operation. Aber die wichtige Unterscheidung ist, dass man sagt, ist jetzt sozusagen das, was man im MRT sieht, ist das die Ursache für die Schmerzen, ja oder nein? Also ist jetzt, weiß ich, die Bandscheibe die Ursache für den Schmerz oder ist es die Muskelspannung? Und jetzt setzen wir die Muskelspannung runter, und in circa 85% aller Fälle ist der Schmerz nach der Behandlung weg. Der kommt dann zwar wieder, aber wir zeigen dann dem Patienten, wie er den unten halten kann. Aber der springende Punkt ist, dass wir natürlich auch eine Operationsindikation stellen können. Aber wenn der Patient zu mir kommt, ich setze ihm die Spannung runter durch das Drücken von den Schmerzpunkten, und er steht auf und sagt, es ist wie vorher, sage ich, ja, jetzt geht's Richtung Operation. Also man kann diesen Weg abkürzen, dass man sagt, Operation ja oder nein. Und wenn ich jetzt vorher operiere, dann war es ja unter Umständen gar nicht notwendig. Und das ist sogar so häufig, dass es nicht notwendig war, dass das Kind einen Namen bekommen hat. Das heißt Failed Back Surgery Syndrome. Das heißt das Syndrom der missglückten Wirbelsäulenoperation. Aber das ist unfair dem Chirurgen gegenüber, weil die Operation ist nicht missglückt. Die Indikation war falsch. Ja, das heißt, im Endeffekt ist der so, wie wenn er mit dem Auto zum Mechaniker fährt, weil der Motor klappert und der wechselt ihm den Außenspiegel. Ja, das heißt, Das war sozusagen die Indikation nicht ausreichend hinterfragt. Und da können wir sozusagen helfen. Das heißt, wir wissen meistens, nicht immer, aber nach einer, selten nach zwei Behandlungen können wir mit Sicherheit sagen, wir kommen ohne Operation aus. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel die Bandscheibe auf den Nerv drückt, ich drücke den Patienten einmal durch, es hat sich überhaupt nichts verändert, der hat vielleicht noch Ausfälle, dann sowieso braucht man gar nicht drüber reden. Ja, ich meine, das ist ein Geschenk unseres Jahrhunderts, dass wir solche Operationen machen können. Absolut. Oder auch, dass man eine Knieprothese oder eine Hüftprothese einbauen kann. Es gibt einfach Indikationen, da gehört diese Operation. Aber wichtig, oder was diese Methode so wertvoll macht, ist, dass wir unterscheiden können, ist die Operation notwendig, ja oder nein? Und vor allem, dass der Patient selbst wirksam wird. Das heißt, wir setzen dem Patienten die Spannung runter und dann lernt der Patient das, was er machen muss. Und dann macht er seine Übungen und das heißt, er wird selbst wirksam. Er ist nicht von irgendeinem Arzt oder einem Therapeuten abhängig, sondern er kann selber sich um seine Gesundheit kümmern. Und das ist für die meisten Patienten ein total erhebendes Gefühl, dass sie sehen, wow, ich habe es im Griff. Und dadurch, dass er es im Griff hat, dass er merkt, er ist ja selbst wirksam, dann geht die Angst weg. Die Angst vor dem Unbekannten. Er sieht, okay, was auch immer beim MR herausgekommen ist, weil da kommt meistens irgendwas heraus, ich habe es im Griff. Ich kann die Sache steuern. Es ist die Muskelspannung. Das ist, ja, das erleben die Patienten als extreme Bereicherung.
Können wir vorstellen. Damit wir nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen, was ist es die Muskelspannung alleine oder sind es auch die Faszien um den Muskel herum, die dort drücken? Oder ist es gemeinsam?
Es ist eigentlich gemeinsam. Also das, was wir früher als Bindegewebe bezeichnet haben, ist ja mittlerweile bei den Faszien mit dabei. Und ich kann natürlich die Muskulatur und die Faszien bis zu einem gewissen Maße entspannen. Oft bleibt dann trotzdem noch eine Bewegungseinschränkung über und die muss man einfach konsequent aufdehnen. Aber es ist im Normalfall die Verbindung zwischen Muskel und Faszien.
Ist es richtig beim Dehnen, dass man sich, also ich bin einmal ein paar Jahre Thai-Boxen gegangen und da hat das Dehnen wirklich, es war schmerzhaft. Und mein Trainer hat immer gesagt, du musst dich in den Schmerz hineinatmen. Ist es tatsächlich so, bis zu einem gewissen Grad natürlich, dass es einfach weh tut, aber man muss in der Spannung bleiben, bis der Schmerz milder wird?
Das ist richtig. Und man muss sich mal die Frage stellen, warum gibt es denn den Schmerz? Weil der Körper braucht den Schmerz ja nicht. Der Körper produziert den Schmerz ja, dass er sich mit uns unterhalten kann. Weil wir wissen, es gibt einen genetischen Defekt, das sind Leute, die haben keinen Schmerz. Die spüren keinen Schmerz. Die werden nicht sehr alt, weil die leben mit von einem anderen Risikolevel. Wenn ich keine Angst habe, dass mir irgendwas weh tut oder dass ich mich verletze, dann lebe ich einfach mit dem höheren Risiko. Das heißt, der Körper hat den Schmerz sozusagen geschaffen, um sich mit uns zu unterhalten, aber genauso können wir uns mit ihm unterhalten. Und gerade weil du das Thai-Boxen angesprochen hast, der Kampfsport geht aus Tradition beim Dehnen in den Schmerz hinein. Und ich meine, wenn ich im Endeffekt meine Ferse auf Kieferhöhe des Gegners bringen möchte, muss ich was tun. Und die Kampfsportler und die Balletttänzer sind die beiden Sportarten, die Tradition in den Schmerz hineindehnen. Das ist absolut legitim.
Aber irgendwann geht der Schmerz dann weg, oder? Oder wird weniger. Also du nimmst nicht mehr so wahr wie am Anfang.
Genau.
Aber
er wird weniger. Das ist ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, am Anfang konnte ich viele Übungen nicht ohne Matte machen, weil mir jetzt einfach wehgetan auf den Knien, auf den Sprunggelenken und so weiter. Wenn du es regelmäßig machst, geht das weg. Also der Körper gewöhnt sich an ganz viele dieser Dinge oder glaubt, das nicht mehr in dem Sinne melden zu müssen. Genau. Aber das ist ein wichtiger Punkt ist, dass man eben nicht gegen den Schmerz arbeitet, sondern mit dem Schmerz arbeitet, weil der Schmerz ist ja im Endeffekt eigentlich was Gutes, weil er uns auf was hinweist.
Richtig. Ist es bei allen Muskelgruppen dasselbe?
Also, ja, das kann man so sagen. Ja. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich die Muskulatur dehne und sozusagen die Beweglichkeit hinaufsetze, weil im Endeffekt, das, worum es im Endeffekt geht, ist immer Beweglichkeit, ja. Und das fängt an unten bei der Großzehe, beim Hallux und hört oben auf bei den Problemen mit dem Kiefer, mit dem Knirschen und so weiter. Das heißt, und das ist jetzt, wenn ich es ein bisschen salopp sagen darf, ist, das war für mich einer der großen Aha-Erlebnisse, dass ich im Endeffekt faktisch alle Probleme, die wir sozusagen mit dem Chassis haben, ja, also mit dem Skelett haben, dass ich die durch regelmäßiges Dehnen zum allergrößten Teil in den Griff bekomme.
Ja. Also dehnen, gell?
Ob ja, ja, absolut.
Und fertig. Aber ich kann ja auch jetzt zu Ihnen kommen oder zu dir kommen, wenn ich keine Schmerzen habe, oder? Wenn ich einfach sage, ich möchte meinem Körper von Haus aus was Gutes tun. Ich habe jetzt keine Schmerzen, mir tut nichts weh, aber ich möchte präventiv was Gutes für meinen Körper tun.
Klar, das ist das machen auch viele Leute, ja, die zum Beispiel merken, sie fangen an, einen Rundrücken zu kriegen oder sie fangen an, in der Hüfte zu knicken. Ja, dann dämmert ihnen, dass es jetzt Zeit wird, was zu tun. Und mit denen stellen wir einfach ein Trainingsprogramm zusammen. Das üben wir mit denen und das können sie dann sozusagen einfach absolvieren. Das muss man dann auch nicht jeden Tag machen. Man kann es aufteilen, dass man, weiß ich, 6 Übungen hat und jeden Tag 2 Übungen macht. Gerade wenn noch kein Schmerz vorhanden ist, muss man das ja nicht in diese Intensität machen. Aber dass die Leute einfach lernen, sich die Beweglichkeit zu erhalten und dass man die Leute einfach sensibilisiert,
genau,
und sie darauf aufmerksam macht, wenn du merkst, es fängt irgendetwas schwer zu gehen, dann musst du es üben. Ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel, und da müssen auch keine Schmerzen da sein, dass es zum Beispiel, dass die Leute anfangen, nicht mehr auf den Boden runterzukommen. Da gibt es so Leute, die kommen mit dem Auto zu uns und sagen, jetzt gehen wir am Boden runter üben, sagen, ja, am Boden kann ich nicht mehr. Dann sage ich, bitte, wie macht ihr das im Winter, wenn ihr spazieren geht und es ausrutscht? Geht ihr dann auf allen 4 nach Hause, wenn keine Schnee ist oder so?
Ja.
Ja, und
ja,
das
ja.
ist, und dass man einfach so sagen, okay, wenn mir etwas schwer fällt, dann bin ich einfach ganz sensibel und aufmerksam, dass ich daran arbeite. Das sind so einfache Dinge wie Kniebeugen zum Beispiel, ja. Kniebeuge gehört ins Programm hinein. Also frei nach Karl Lagerfeld, wer keine 10 Kniebeugen mehr kann, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, stimmt.
Das Zitat mit dem Jogger, nicht? Das ist
genau, ja, genau, genau.
Nein, das ist ein bisschen pointiert, aber da ist schon ganz viel Wahrheit dran. Ja?
Absolut. Weil
sobald ich eine Kniebeuge machen kann, bin ich unten und kann am Boden und kann auch wieder aufstehen.
Genau,
das ist wichtig. Diese einfachen Dinge so wahnsinnig wichtig.
Ja. Und das deckt sich auch mit den Übungen im Gym zum Beispiel, ne? Weil die Übungen, die gut laufen, die brauche ich nicht so oft wiederholen, weil die kann ich ja. Ich muss ja die Übungen machen, bei denen ich schwer tue. Genau die muss ich angehen. Ja. Das ist überhaupt nicht lustig. Kann ich wirklich sagen aus eigener Erfahrung, es macht gar keine Freude, aber wenn man es dann geschafft hat, umso mehr.
Ja.
Gibt es Warnsignale, wo du sagen würdest, okay, ab dem Punkt sollte man wirklich was unternehmen, zu dir kommen? Irgendwelche Warnsignale, wo man sagt, jetzt ist 5:12, jetzt muss man was tun.
Ich meine, grundsätzlich ist Schmerz ja mal ein Warnsignal. Und es gibt ja eine internationale Schmerzgesellschaft und diese internationale Schmerzgesellschaft hat eine Definition für Schmerz verfasst. Und die Definition für Schmerz lautet, Schmerz ist ein unangenehmes Gefühlserlebnis, das mit einem tatsächlichen oder drohenden Schaden verknüpft ist. Das heißt, nur wir Mediziner haben eigentlich aufgehört, bei tatsächlich zu lesen, weil es sagt dir ja kein Arzt, du kommst mit Schmerz zum Arzt, der macht ein MRT, der findet da nichts, dann sagt er, du hast nichts.
Ja.
Ja, er sagt nicht, du, das, der Körper warnt dich, da ist jetzt Feuer im Busch.
Ja.
Ja. Also das Auftreten von Schmerzen ist sozusagen eigentlich etwas ganz was Positives, weil der Körper warnt uns im Normalfall, bevor es wirklich zu diesem Schaden kommt, also dieser drohende Schaden. Das heißt, Schmerz ist einmal sicherlich ein super Warnsignal, wenn man die Message versteht. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel Nackenschmerzen bekomme, dann ist ja im Normalfall dort nichts. Aber das heißt in weiterer Folge, dass wenn ich nichts tue, dann drückt es mir irgendwann die Bandscheibe raus. Mhm. Oder Kreuzweh. Wenn ich immer wieder Kreuzweh habe und auch wenn ich noch nichts finde, noch keinen Bandscheibenvorfall und kein Gleitwirbel und was auch immer, dann will der Körper sagen, du, es ist jetzt 5:05, komm in die Gänge, sonst passiert irgendwas. Also der Körper warnt uns davor. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, wenn wir draufkommen, irgendwas fängt an, schwer zu fallen. Eben, wie zum Beispiel eine Kniebeuge. Ja, ich komme nicht mehr gescheit am Boden runter. Oder ich kriege die Arme nicht mehr gescheit hoch. Also wenn wir anfangen, an Beweglichkeit zu verlieren, wenn sich ein Rundrücken bildet oder durch die Computerarbeit ein Geiernack und so weiter, das sind so Warnsignale, da muss ich jetzt wirklich in die Gänge kommen. Da wird es jetzt dann ernst. Und das geht es so weit, dass Leute so stark in der Hüfte knicken und so ein Rundrücken bekommen, so ein Geiernacken, dass die sich ja nicht einmal mehr flach auf den Rücken legen können. Weil sie es einfach nicht mehr da schnaufen. Das haben wir im Krankenhaus hin und wieder. Die sind schon so abgerundet, ja. Und das wären Probleme, die ließen sich ganz einfach lösen, dass ich mich einfach flach am Boden lege.
Die hört sich überhaupt nicht dramatisch jetzt an, ne? Flach am Boden legen, denkt man sich.
Aber es gibt viele Patienten, die können das nicht mehr, weil sie es einfach, weil sie den Kopf nicht mehr runterkriegen.
Das ist was, ja. Bei deinen Therapien spielen da Kälte oder Hitze auch ein Faktor. Also es gibt ja jetzt ganz neumodern Biohacking, ja, ist ja nie geläufig, Eisbaden und dann wärmt der Körper wieder auf und hin und her. Aber hat das in eurer Schmerztherapie auch einen Platz oder?
Also wir machen nur Liebscher und Pracht. Also das ist sozusagen, wir machen sehr viel Forschung. Also wir sind ja zu einem großen Punkt auch ein Forschungszentrum und versuchen Forschungsfragen im Zusammenhang mit Liebscher und Pracht zu klären. Wir schauen da über den Tellerrand hinaus und probieren neue Dinge aus und so weiter. Wir arbeiten mit Wärme, aber nicht mit Kälte. Aber es ist durchaus sinnvoll. Und es gibt ja, was unsere Therapie betrifft, gibt es den sogenannten Badewannentest. Also wenn ein Patient fragt, könnt ihr mir helfen, sage ich ja, es gibt einen Test, der ist ziemlich aussagekräftig. Das heißt, nimm einfach ein warmes Bad, so dass du es gut aushältst, schau, dass 20 Minuten drinnen bleibst. Und wenn du dann rauskommst, nach 20 Minuten warmem Bad, dann ist die Muskulatur entspannt. Und dann weiß man, also es wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit um ein muskuläres Problem handeln. Also wenn es nach dem Bad besser ist, dann ist es auf jeden Fall richtig. Oder auch Schmerzen, die durch Wetterfühligkeit entstehen. Weil nicht alle Menschen, aber viele Menschen können noch den Luftdruck messen. Und wenn jetzt über England eine Front hereinzieht, dann fängt schon an, bei uns der Luftdruck sich zu verändern. Und die Veränderung im Luftdruck erhöht die Muskelspannung. Das ist ein super Mechanismus, weil früher, wie wir noch da durch die Salzburg-Urwälder gestreift sind, war es ja für uns unter Umständen wirklich essentiell zu wissen, wie das Wetter wird. Mhm. Und dass damals noch kein Handy gab und wir nicht auf der App nachschauen konnten, haben die eine höhere Überlebenschance gehabt, die Veränderung im Luftdruck gespürt haben und die Katastrophe früher war, wenn Schnee gekommen ist, nicht? Und das ist ja das, was die alten Leute am ehesten spüren, der Schnee kommt. Ja, die merken das 2 Tage vorher. Und das war ja damals früher eine Überlebensfrage. Also alles im Endeffekt, was sozusagen die Muskelspannung heruntersetzt, wie Wärme oder auch Massage und so weiter, sind natürlich positiv für die Schmerzen. Das mit der Kälte ist absolut interessant und absolut ein Versuch wert. Es reagiert halt nicht jeder Mensch gleich.
Mhm. Und, das muss man ausprobieren.
Das muss man einfach ausprobieren. Wir kennen das ja auch von den Schmerzmedikamenten. Es gibt welche, die sprechen auf das eine Schmerzmittel gut an und andere auf das andere. Also da muss man sich durchkosten. Aber Wärme ist sicherlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor zur Schmerzreduktion.
Das ist ja mal, dann hat man einfach einen Grund, dass man ein feines Bad nimmt.
Ich mag das nicht.
Genau.
Ich mag das nicht. Du magst das.
Ja, ich habe ja nicht einmal ein paar geworden.
Aber das, also, vielen Dank. Ich habe mir da schon einiges jetzt mitgeschrieben. Es gibt doch immer wieder ein paar Dinge. Und ich glaube, wir haben unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal ein gutes Bild geben können, wie man zumindest starten kann oder was man tun kann.
Ja, mit und, leichten Sachen. Und also, die was jetzt Dingen, nicht genau. irgendwie.
Und sind wir auch schon am Ende unserer sein. Folge und unserer Abschlussfrage.
Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass, so wie du vorhin gesagt hast, dieser Körper ist das wertvollste Asset, was wir haben. Und in diesen Körper müssen wir investieren. Und eine der besten Investitionen, die wir diesem Körper zukommen lassen können, ist, dass wir uns mit Bewegung beschäftigen, also möglichst die 10.000 Schritte zusammenbekommen, dass wir Radl fahren, dass wir laufen oder dass wir einfach viel spazieren gehen, dass wir in Dehnung investieren, dass wir eben, weil wir wissen eben, dass man 15 bis 20 Jahre an Lebenserwartung lukrieren können. Und was wir auch aus der Forschung wissen, dass ca. 80% aller Erkrankungen im internistischen Bereich etwas mit der Ernährung zu tun und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das heißt, dass ich diese drei Säulen, ich bezeichne das immer als die drei Superkräfte, die wir haben, nämlich Bewegung, Beweglichkeit und Ernährung, dass wir die möglichst ausschöpfen und dass wir so auf die Art und Weise möglichst viele gute Jahre gewinnen.
Es ist wirklich schön. Ein schöner Abschluss. Schön gesagt. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne. Und
viel Erfolg weiterhin beim Forschen.
Dankeschön.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.